Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es ist ja das Privileg der Nachgeborenen, Urteile zu sprechen über die Geschichte. Und wenn ein Papst zu Lebzeiten oder kurz danach verehrt wird als Papa Buono, also als der gute Papst, dann muss ich erst in der Rückschau erweisen, wie verdient dieser Titel tatsächlich ist. Das Pontifikat von Johannes dem 23., also dem Papa Buono, währte gerade mal 4 Jahre, 7 Monate. Und 5 Päpste später ist die Bilanz von Johannes dem 23. vielleicht auch nicht mehr jedem so präsent. Aber dieser Papst hat in seiner kurzen Amtszeit letztlich Weichen gestellt für eine Entwicklung, von der die römisch-katholische Kirche, je nach Sichtweise, bis heute profitiert oder bis heute zu kämpfen hat. Nämlich die Auseinandersetzung mit einer modernen Welt, von der Anerkennung ethischer und nicht religiös begründeter Werte über die Gleichberechtigung der Geschlechter bis zur Einberufung des Zweiten Vatikanums. In diesen Tagen jährt sich der Todestag von Johannes dem 23. zum 60. Mal. Thomas Klatt blickt zurück auf das Wirken von Il Papa Buono.
Er heißt ja nicht nur der gute Papst, man spricht auch oft vom lächelnden Papst. Und wenn man ihn mit Bildern von seinen Vorgängern, vor allem den Pius-Päpsten, vergleicht, die schauen immer ernst und streng.
Felix Neumann, Redakteur beim Online-Portal katholisch.de, hat sich mit der Bedeutung von Papst Johannes dem 23. auseinandergesetzt.
Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wo ein Papst Franziskus auch mal herzlich lacht, dass ein lächelnder Papst schon ein ganz neues Bildprogramm ist, ein viel mehr weltzugewandtes als die strengen Herrscherbilder, die wir von vorherigen Päpsten überliefert bekommen haben.
Viel wichtiger aber als das neue Erscheinungsbild seien die Reformen von Johannes dem 23. Seine Enzyklika Pacem in Terris sei geradezu richtungsweisend gewesen. Es ging erstmals um die Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte durch die römisch-katholische Weltkirche.
Die Kirche hat im 19. Jahrhundert, gerade Papst Leo der 13., völlig die Menschenrechte abgelehnt. Die Menschenrechte sind etwas, das überhaupt nicht mit dem Naturrecht in eins geht. Und Johannes der 23. stand also vor diesem Bag an Schriften seiner Vorgänger, die sich gegen die Menschenrechte gewandt haben. Und er hat mutig gesagt, ja, Menschen haben Rechte, es gibt Menschenrechte, und hat sich positiv auf die Menschenrechtskonvention von 1948 bezogen. Das allein schon ist eine Revolution, dass die Kirche, wenn auch nur indirekt eingesteht, dass anderswo auch eine ethisch relevante Entwicklung passiert.
Eben weil sich Johannes der 23. erstmals weltoffen gezeigt hat oder eben weil er sich weltoffen zeigen musste.
Ganz nüchtern betrachtet war es Zugzwang. Man konnte sich nicht von der Weltgesellschaft in der ureigensten Kompetenz der Kirche, nämlich in Ethik und Moral, überholen lassen. Und 1948 war die Menschenrechtskonvention da und dann stellt sich die Frage, was tut die Kirche? Hält sie an ihrer Position aus vor allem dem 19. Jahrhundert fest, indem sie sagt, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, das lehnen wir alles ab? Oder verhält man sich produktiv zu diesen Menschenrechten, die dann weltweit anerkannt wurden? Und Johannes der 23. hat sich dann für den produktiven Umgang entschieden.
Der 1881 als Angelo Giuseppe Roncalli geborene Sohn aus einfachen bäuerlichen Verhältnissen galt stets als zugewandt und menschenfreundlich. Eben der gute Papst der Herzen. Nach Stationen als Vatikangesandter in Bulgarien, in der Türkei und Frankreich wurde er im Oktober 1958 im Konklave zum Papst gewählt. Auch in der Spitze der Weltkirche blieb Johannes der 23. weltoffen.
Er hatte eine jahrzehntelange Brieffreundschaft mit einer italienischen intellektuellen Frau, mit Adelaide Coari, die sich in der katholischen Arbeiterinnenbewegung und in der Gewerkschaftsbewegung engagiert hatte. Und sie gilt eigentlich quasi als eine frühe Feministin. Und ihr spricht man auch zum Beispiel einen Einfluss auf den Papst zu, der dazu führte, dass er ja eine weitere Enzyklika vorher veröffentlicht hat, nämlich Mater et Magistra, eine wegweisende Sozialenzyklika.
Sagt der katholische Publizist Stefan Rohn. Es ging dem Papst vor allem um mehr Mitbestimmung für Arbeiter. Im selben Jahr 1961 hielt Johannes der 23. eine programmatische Ansprache. Zitat:
Der allmähliche Aufstieg der Frau zu allen verantwortlichen Stellen des Gemeinschaftslebens erfordert ihre aktive Mitarbeit auf sozialem und politischem Gebiet. Die Frau ist genauso nötig für den Fortschritt der Gesellschaft wie der Mann.
Zwei Jahre später, 1963, dann ein weiteres Dokument, das eine ähnliche Stoßrichtung hat. Die päpstliche Enzyklika Pacem in Terris.
Sie ist gleicherweise auch eine Menschenrechtsenzyklika und, das ist für mich das Wichtige, eine Frauenenzyklika. Insgesamt ist sein Pontifikat eigentlich zu einem epochemachenden Pontifikat geworden. Er hat eigentlich eine kirchliche Zeitenwende eingeleitet.
Dass Männer und Frauen selbstverständlich das Recht haben, ihren Lebensstand frei zu wählen, entweder sich für eine Familie zu entscheiden oder sich für den geistlichen Dienst zu entscheiden, das Priestertum und das Ordensleben. Und das hat er beide auf Mann und Frau bezogen und insofern hat er tatsächlich die Tür zur Frauenweihe geöffnet.
Stefan Rohn setzt sich für das Priesterinnenamt ein. Die päpstliche Offenheit für die Frauenordination, von der Rohn spricht, scheint in vatikanische Ferne gerückt zu sein. Doch auch seine Nachfolger konnten die Neuerungen von Johannes dem 23. nicht völlig ignorieren. Sie wollten es auch gar nicht, meint Felix Neumann von katholisch.de.
Natürlich, Johannes Paul II. Steht dafür, dass er nach den aufregenden Konzilsjahren, die Johannes der 23. und sein Nachfolger Papst Paul VI. Gestaltet haben, für eine gewisse Konsolidierung steht. Papst Johannes Paul II. Ist ohne Frage jemand, der deutlich konservativere Schlagart gebracht hat in die Kirche. Johannes Paul II. Ist allerdings auch jemand, der ganz groß für Menschenrechte steht. Und Papst Johannes Paul II. Steht für die Freiheit des Menschen gegen totalitäre Systeme. Die Solidarność in Polen wäre nicht denkbar gewesen ohne eine Unterstützung durch die Kirche, ohne die Verwurzelung in kirchlichem Denken.
Viel Zeit blieb Johannes dem 23. für die Erneuerung seiner Kirche nicht. Er verabschiedete wegweisende Enzykliken und bereitete das Zweite Vatikanische Konzil vor. Er berief es sogar noch ein und eröffnete es. Nach seinem Tod wurde es von Papst Johannes Paul dem 6. fortgesetzt. Johannes der 23. war am 3. Juni 1963 nach nur gut 4,5 Jahren Pontifikat gestorben.
Der gute Papst. In diesen Tagen jährt sich der 60. Todestag von Johannes dem 23. Thomas Klatt war das über das Wirken von Il Papa Buono.